Vortragskassette 1020. Karl Geier spricht über das Thema Das Siegeslied der Auserwählten Teil 1. Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Römer 8, Verse 31 bis 34. Weidenau, Siegerland, Jahresschlusskonferenz 1954. Paulus Verlag Karl Geier, Goethestraße 38, 7100 Heilbronn.
In der Betrachtung unseres Römerbriefkapitels, des Kapitels der Sohnschaft Römer 8, stehen wir nun an den Versen 31 und folgende. Nur weniges noch einmal voraus. Habe in diesen Tagen wiederholt betonen dürfen, dass wir nicht das Kapitel Römer 8 betrachten und nicht nachher sagen können, wir haben Römer 8 betrachtet, sondern wir haben hier und da ein Stücklein aus dieser Lebensfülle herausgenommen, aus diesem unausforschlichen Reichtum des Christus und haben versucht, soweit wir es uns aneignen konnten, das im Glauben zu nehmen. Es ist aber gerade so, wie wenn man mit dem Eisenbahnzug oder dem Flugzeug oder dem Auto über ein Land oder durch eine Gegend fährt und da einen Blick hinwirft und dort einen. Dann hat man die meisten Einzelheiten nicht gesehen. Und so ist es auch hier. Man kann in einer Woche den Römerbrief, so ein Römerbriefkapitel nicht besprechen. Das ist unmöglich. Und nun, ohne weiteren Zeitverlust zum Lesen unseres Abschnittes. Wir lesen die Verse 31 bis 34 und wollen morgen mit den Versen 35 bis 39 dieses Kapitel abschließen. Wir lesen den Abschnitt. Was sollen wir nun hierzu sagen? Eine Frage. Zweite Frage. Wenn Gott für uns ist, wer wider uns oder wer mag wider uns sein? Nicht mag steht im Grundtext nicht, sondern wenn Gott für uns ist, wer wider uns? Er, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Weitere Frage daraus. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Darf an der Stelle gleich ein kleines Beispiel nur dazwischen werfen. Wenn ihr irgendwo in ein Geschäft kommt und kauft dort irgendetwas, ob das eine gute Uhr ist oder es ist ein guter Ring oder sonst irgendetwas, ein Rasierapparat oder was, da bekommt ihr die Schachtel umsonst dazu. Verpackung, selbstverständlich. Wenn Gott uns seinen Sohn geschenkt hat, aus dem und für den und zu dem hin, das all ist, der, durch den Gott alles gemacht hat, durch den er auch die Welt gemacht hat, ohne den nicht eines ist, was geworden ist. Wenn er uns den schenkt, da kann Gott sagen, da kann ich euch den Kosmos, der ist nur Verpackung dafür, den kann ich euch auch dazu schenken. Alles ist euer, Tapanda, das alles ist euer. Er hat uns in ihm alles geschenkt. Wisst ihr, das ist alles so groß, wer den Sohn hat, der hat den Vater. Und wer den Sohn hat, hat das Leben. Und wer den Sohn hat, hat auch das All. Es kommt nur darauf an, dass wir Christus haben. Es geht bei all dem um eins. In Christo, dann ist alles gut. Außer Christo, nichts. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Vierte Frage. Wer wird wieder Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, welcher rechtfertigt, wer ist der Verdammte? Fünfte Frage. Was meint ihr, wenn der Vorsitzende des Gerichts irgendwo ausspricht? Hab das einmal erlebt. Habe einen lieben Freund gehabt. Einen Jugendfreund. Der war zuletzt der Generaldirektor des Deutschen Stickstoffsyndikats. Er wohnte in Berlin am Tiergarten neben der Villa von Himmler. Den haben sie, weil er deutscher Wirtschaftsführer war, nach dem Einzug verhaftet. Der Mann war kein Parteimitglied, haben ihn verhaftet. Haben ihn jahrelang durch Internierungslager in Darmstadt und Karlsruhe und so weiter geschleppt, bis er am Sterben war. Dann erst kam es in Darmstadt vor der Spruchkammer zur Verhandlung. Und da hat nun der Ankläger, der Öffentliche, versucht, etwas auf die Beine zu bringen gegen den. Denn schließlich musste er ja all etwas auf die Beine bringen, um zu rechtfertigen, dass sie den 2,5 Jahre eingesperrt hatten. Und dann hat er in dem Leben dieses Mannes rumgesucht und wollte den verklagen. Da hat der Vorsitzende des Gerichts, ein Amtsgerichtsrat in Darmstadt, ein Halbjude, da hat zu dem Ankläger gesagt, schweigen Sie, der Mann ist unschuldig, der wird stehenden Fußes entlassen. Manche der Ankläger hätte noch ein Wort geredet. Der war so fertig. Der hat kein Wort geredet. Als der Vorsitzende des Gerichts sagt, schweigen Sie, der Mann ist unschuldig, der wird stehenden Fußes entlassen, da war es aus. Wenn Gott dich und mich freigesprochen hat, wer will denn jetzt kommen und will da noch auftreten und will sagen, so und so, wenn ihr ihn Sacharja 3 von 1 bis 7 lest, da steht der Hohepriester Josua in schmutzigen Kleidern dort vor dem Herrn. Und der Engel Jehova steht dabei und Satan steht zu seiner Rechten und verklagt den. Da hat er Anhaltspunkte. Nämlich, betrachtet euch ihn doch nur, die schmutzigen Kleider vom Kopfbund an bis runter zu den Füßen. Beschmutzt. Da hat er gemeint, das genügt, um den anzuklagen. Und dann sagt der Herr, oder der Engel des Herrn, Jehova schelte dich, Satan. Fertig. Keiner mehr in Ton geredet. Der Satan schweigt. Und dann, da sagt der Engel des Herrn, zieht ihm seine schmutzigen Kleider aus. Der Herr hat noch gesagt, ist der nicht ein Brandscheid, dass ich mir aus dem Feuer gerettet habe? Dass ich mir aus dem Feuer gerettet habe. Das heißt, wenn ich mir den aus dem Feuer rausgeholt habe, was hast du dann noch zu reden? Satan redet kein Wort mehr. Ist fertig. Das ist eine Gerichtsverhandlung da droben, schon im Alten Testament, an der wir sehen, wenn Gott einen herausholt, wenn Gott für uns ist, wer mag wieder uns sein? Gott war für den Josua aus irgendwelchen Gründen. Den brauche ich zu irgendeinem bestimmten Zweck. Was geht das dich an? Fertig. Wie viel mehr, damals war Christus noch nicht gestorben, wie viel mehr, da Gott inzwischen seinen eigenen geliebten Sohn, oder wie es nach dem Grundtext schon am Anfang des Kapitels heißt, den Sohn seiner selbst, denn Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selbst. Als er den Sohn seiner selbst da sandte, da hat Gott bewiesen, welch ein heiliger Ernst es ist, um ihn ist, um deine und meine Rettung. Deshalb gibt es auch nur einen Platz, an dem wahrer Glaube geweckt wird. Nämlich, hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben dargelegt hat. Es gibt nur einen Platz, an dem man gläubig werden kann. Das ist der Platz unter dem Kreuz. Alle, die euch etwas anderes erzählen, betrügen euch. Ich habe euch zuvörderst oder als erstes vor allem anderen das verkündigt, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Das steht vorn. Und der Heilige Geist, wenn der kommt, das allererste, was er tut, er überführt uns von der Sünde, die ist in dir und mir, und von der Gerechtigkeit, die ist in ihm. Und wer davon nicht überführt ist. Wir haben vor etwas über zwei Jahren auf Schloss Friedewald bei Betzdorf eine Versammlung der deutschen Evangelisten. Ich nahm damals mit etlichen Brüdern auch daran teil. Da hat ein Bruder einen Vortrag gehalten über moderne Evangelisationsmethoden, nämlich was man tun müsste, um an die Leute heranzukommen, damit sie sich angesprochen fühlen. Nun, ich habe in der Zwischenzeit eine ganze Menge solcher Themen gelesen an Anschlagsäulen. Themen wie Liebe ohne Ring. Habt ihr das Thema schon mal in eurer Bibel gefunden? Das Thema Sünde und Gerechtigkeit und Gnade, das könnt ihr auf jeder Seite finden in der Bibel. Aber Liebe ohne Ring, da reicht es mir, dass da steht, schon auf dem dritten Blatt der Bibel in Kapitel 6, dass die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und dass der Herr dann sagt, in der Endzeit wird es gerade so sein. Da wird es sein wie in den Tagen Noahs. Das reicht mir, dass wir diesen Dreck noch unter die Leute tragen, um ein paar Dutzend oder hundert junge Leute zusammenzubringen, die da denken, da geht etwas vor heute, das ist interessant. Deshalb kommen bei solchen Evangelisationsversammlungen die Leute nur zu einer seelischen Erregung. Aber dass sie es mit dem Heiligen Gott zu tun haben, das sehen sie erst dann, wenn sie von ihrer Sünde überführt sind. Und das kann nur der Heilige Geist. Deshalb am Schluss hat man mich aufgefordert, auch ein Wort zu sagen. Da sagte ich, ich hätte keine andere Methode als die des Heiligen Geistes. Wenn er gekommen ist, dann wird er die Welt überführen von der Sünde, ist in uns, von der Gerechtigkeit, ist in Christo. Und wenn wir die nicht annehmen, von dem Gericht. Da stand nachher der alte Evangelist Daniel Schäfer aus Waldbröl, der neulich verstorben ist, auf und hat das unterstrichen. Ich habe mich gefreut. Und nach ihm ein paar, vor allen Dingen ältere Brüder, die hatten jahrzehntelange Erfahrung in der Sache gemacht, dass alles andere Täuschung und Selbstbetrug ist. Es kommt gar nicht darauf an, dass wir seelisch erschüttert werden, dass die Leute die Taschentücher ziehen und weinen. Als das Volk Israel dort bei Boschim weinte, da haben sie gleich nachher doch wieder den Götzen geopfert und haben Hurerei getrieben mit den Töchtern der anderen Völker. Seelische Erschütterungen, nein. Es gibt ungezählte Leute, die behaupten, sie hätten eine Bekehrung erlebt und in Wirklichkeit war es gar nichts anderes, als irgendwann ist ihnen doch mal unheimlich geworden, sie könnten in die Hölle kommen. Und damit sie nicht gestraft werden, da haben sie um gut Wetter angehalten. Und als sie dann irgendwoher den Zuspruch bekamen, ja, du kommst nicht in die Hölle, da waren sie froh, dass sie das los sind. Das ist Psychotherapie. Das ist nur verlagerte Psychotherapie. Da haben wir unsere ganze Psychologie nur verlagert aufs religiöse Gebiet und betrügen die Leute. Da nehmen wir ihnen die Symptome weg. Da klingelt es nicht mehr, die Warnanlage, die funktioniert nicht mehr, ist nicht mehr notwendig. Wir sollen dies bekehren. Bekehrung ist eine Entscheidung im Geiste, nicht in der Seele. Gottes Geist zeugt nicht mit unserer Seele, der zeugt mit unserem Geiste. Unser Geist ist das Organ, das weiblich aufnehmende Organ, wenn der männlich zeugende Gottesgeist mit uns Leben zeugen will, aber nicht die Seele. Und deshalb erleben wir es, das heißt, da sind 300 Leute aufgestanden in der Zeltversammlung oder da, in dem Saal oder dort. Und wenn ihr nach einem Jahr kommt, sind von den 300 vielleicht drei da. Und das ist noch Gnade, wenn so viele geblieben sind. Es geht darum, dass wir uns nicht selbst betrügen. Deshalb bis ins Zentrum. Woran wollen wir erkennen, deshalb zurück zu dem Ort, von dem wir ausgingen. Nur unter dem Kreuz entsteht wirklicher Glaube. Warum denn? Ja, wenn du und ich den Entschluss fassen, zu Gott kommen zu wollen, da ist doch die viel größere Frage die, will er mich denn? Wenn ich ihn auch schon wollte, woher weiß ich denn, ob er mich will? Ist denn das nicht unsere Not, dass dann, wenn wir wirklich in Sündenerkenntnis gebracht und geführt werden vom Geiste Gottes, wenn wir unter dem Eindruck des Wortes und des Geistes zur Erkenntnis unserer Verlorenheit kommen, dass uns jeder Mut entschwindet und wir sagen, mit mir ist aus. Was haben wir in der Seelsorge oft mit Menschen, die wirkliche Sündenerkenntnis haben, lange zu tun, bis sie aus diesem Stand der Verzweiflung heraus, weil sie ihr Todesurteil sich selber sprechen, bis sie den Mut fassen, dass sie doch zu ihm kommen. Und das, ich kann ihnen mit nichts anderem beweisen, dass Gott sie will, als damit. Wenn ich sie unter das Kreuz stelle und sage, meinst du, dass der, der das für dich getan hat, dich will oder nicht? Aber am Anfang dieser Woche von einem jungen Brautpaar erzählt, vor ein paar Jahren kamen beide auf einer unserer Jugendfreizeiten zum Glauben. Die haben im Frühjahr einen Ausflug gemacht an den Rhein mit Bekannten. Als sie an eine Stelle kamen, wo sie lagerten und vesperten, dann haben sie nachher dort auch gebadet. Sie war eine gute Schwimmerin und sprang gleich ins Wasser. Er ist herzleidend und ein schlechter Schwimmer. Da versank sie vor seinen Augen, da wurde sie von einem Wirbel erfasst und runtergezogen. Da sprang er, obwohl er herzleidend ist und ein schlechter Schwimmer, sprang er ihr nach, hat sie erfasst und hat sie hochgehalten. Da hat man sie dann vom Ufer aus hinausgezogen, aber er versagte dann. Dann haben sie unter schwierigen Verhältnissen ihn auch bergen können, aber er hatte so viel Wasser geschluckt, dass es über eine Stunde dauerte, bis die Wiederbelebungsversuche Erfolg hatten. Dann haben sie später einige Zeit darauf uns besucht. Als dort die Braut erzählte, wie sie da versank und wie er ihr nachsprang gleich und wie er sie da gerettet hat und wie er selbst fast dabei blieb dann, da hat ihr Angesicht gestrahlt. Da hat man gesehen, die weiß, der will mich, der hat mich lieb, sonst hätte er sein Leben nicht dran gebracht. Das hat er niemand mehr sagen zu brauchen. So ist es bei uns. Der Herr bezeugt in Johannes 6, 29, das ist das Werk Gottes, das er wirkt in euren Tagen, dass ihr dem vertraut, den er gesandt hat, oder dem glaubt. Und dieses Vertrauen, dass Gott uns wirklich will und dass das der Retter ist, der Christus, das kann er uns nur unter dem Kreuz beibringen. Hieran haben wir die Liebe erkannt. Hieran, dass er sein Leben für uns dargelegt hat. Und zwar tat er das nach Römer 5, als wir Feinde und Sünder waren. An nichts anderem erkennen wir die Liebe Gottes. Und nirgends woanders fassen wir das Vertrauen, um zu sagen, wenn du mich so willst, da habe ich auch den Mut, ja zu sagen. Jetzt habe ich das Vertrauen, zu dir zu kommen. Hier hast du meine beiden Hände. Aber vorher, ich weiß nicht, ob er mich will. Deshalb gibt es wahren Glauben nur an der Stelle, wo es ums Letzte ging, für Gott und für uns. Aber da sehen wir auch, wer will die noch verdammen, die Gott so teuer erkauft hat, für die er den Beweis erbracht hat, so will ich euch, dass ich das Kostbarste, was ich habe, für das der ganze Kosmos, Kosmos heißt ja Ordnung oder Schmuck, der ganze Kosmos ist ja nur die Kulisse für den Christus. Die Ordnung, innerhalb deren er sich offenbart. Warum soll er uns diese Verpackung nicht mitgeben, wenn er uns ihm den kostbaren Inhalt gegeben hat? Sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das hat er getan. Wer wird wieder Gottes auserwählte Anklage heben? Gott ist es, welcher rechtfertigt. Wer ist der Verdammer? Christus ist der Gestorben. Ja, noch mehr, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wenn einer meiner Söhne aus der Kriegsgefangenschaft zurückkäme und er würde einen Kameraden mitbringen, dann könnte der Kamerad noch so eine schlechte Uniform anhaben und könnte gerade aussehen, wie er will. Wenn mein Sohn ihn mitbringen würde und würde sagen, Vater, der hat mir dort das Leben gerettet bei den Russen. Der Mann, der wäre gerechtfertigt vor mir, wenn mein Sohn das sagen würde von ihm. Nun steht Christus dort zur Rechten Gottes. Und wenn der Vater etwas einzuwenden hätte, der Vater hat doch nichts einzuwenden, denn der Vater hat uns ja dem Sohn gegeben, die du mir aus der Welt gegeben hast. Der Vater wendet nichts ein, aber selbst wenn er etwas einzuwenden hätte, dann würde der Sohn da stehen. Würde sagen, Vater, die hast du mir doch selbst gegeben. Du kannst doch die nicht mehr verdammen, die du mir gegeben hast. Du kannst mir das doch nicht mehr wieder nehmen, was du mir geschenkt hast. Der Sohn ist zur Rechten des Vaters. Der Sohn, der wird, wisst ihr, da ist das andere Bild. Nicht wahr, da ist das Blut, das besser redet den Abelsblut. Dort ist Gott, dort ist Christus, dort ist das Blut, das besser redet den Abelsblut. Wenn Abelsblut um Rache schreit, Christi Blut schreit um Barmherzigkeit. Solange das Blut dort ist, wer will da was reden? Der Feind kann nichts sagen. Wenn Christus auf das Blut zeigt, dann muss der Feind fliehen. Da ist die Rechnung bezahlt. Der Feind kann aufzählen, was er will. Christus braucht aufs Lesegeld zu zeigen. Alles aus. Wir müssen einmal unsere Stellung erkennen, in der wir vor Gott sind, und zwar durch Christus in diese Stellung hineingebracht. Dann können wir sagen, der Herr ist für mich. Was sollte ein Mensch mir tun? Wenn Gott für uns ist, ja, wer macht dann wieder uns sein? Wenn David das schon sagen kann, der Herr ist für mich, was sollte ein Mensch mir tun? Christus ist der gestorben, ja noch mehr, der auch auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Das ist die Frage des Rechts bis dahin. Morgen kommen wir an die Frage der Liebe. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Vers 35 und dann 38 und 39. Bin gewiss, das Wetter, Tod noch Leben, Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendein anderes Geschöpf oder eine andere Kreatur mich zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist. Weder von der Liebe Christi noch von der Liebe Gottes, davon morgen. Heute ist von der Rechtfertigung. Das Recht ist wirklich fertig. Gott hat dafür gesorgt, dass in aller Ewigkeiten uns niemand verklagen kann. Jetzt, wo wir noch tot sind im Fleisch, unser Geist ist Leben der Gerechtigkeit wegen. Der Leib ist tot, der Sünde wegen. Jetzt, wo wir noch in diesem Todesleib stehen und auf der einen Seite schreien, ich elender Mensch, wer wird mich erretten von diesem Todesleib? Oder auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben, seufzen in uns selbst, erwarten die Sohnschaft, die Erlösung des Leibes. Gestern wies ich darauf hin, die Erlösung des Geistes ist geschehen, die Erlösung des Leibes noch nicht. Die Erlösung des Geistes, wir haben die Erlösung durch sein Blut. Wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Die Erlösung haben wir, hundertprozentig. Aber die Erlösung des Leibes, die haben wir noch nicht. Wir erwarten die Sohnschaft, die Erlösung des Leibes, und die geschieht nicht durch das Blut, sondern durch den Geist, um seines in uns wohnenden Geistes willen, wird er unsere sterblichen Leiber lebendig machen. Denn der Geist ist die Kraft, mit der er vermag, alle Dinge zu verwandeln. Daher erwarten wir auch unseren Herrn Jesus Christus vom Himmel her, aus den Himmeln als Heiland, dass er unseren Leib der Niedrigkeit umgestaltet, verwandelt. Durch die wirksame Kraft, den Geist nämlich, durch die er vermag, alle Dinge sich zu unterwerfen oder zu verwandeln. Erlösung durch das Blut, die haben wir. Die Erlösung durch den Geist, die volle Sohnschaft, die Verwandlung des Leibes in Geistleiblichkeit, die erwarten wir noch. Deshalb, dieser Teil ist Hoffnung. Die eine Erlösung ist Gewissheit, die durch sein Blut die Vergebung der Sünden. Wisst ihr, an der Stelle noch ein kurzes Wort. Wenn wir nur die Erlösung durch sein Blut hätten, dann blieben wir für alle Ewigkeiten freigelassene Sträflinge. Aber wie wär's mit der Herrlichkeit? Es gibt so viele Leute, die nie den Unterschied zwischen Gnade und Herrlichkeit begreifen. Gnade ist das huldvolle Herabneigen Gottes, das Erbarmende zu dem Geschöpf, um es aufzuheben. Wenn eine Mutter am Fenster steht und sieht, ihr Kindlein, das wird da drunten, ihr 2-, 3-, 4-Jähriges wird da drunten von so einem Gassenjungen in den Schmutz geworfen, und dann rennt er fort und sie hört es weinen, da geht sie runter und bückt sich. Sie neigt sich bis zu dem Kindlein. Dann nimmt sie es, hebt es auf, nimmt es auf ihren Arm, putzt ab, streichelt es, trägt es rein, dann wascht sie es ab, zieht die schmutzigen Kleider aus, zieht ihm neue Kleider an, redet freundlich mit ihm, bis es getröstet ist und still und fängt wieder an zu lächeln. Bis dahin geht es von der Mutter zu dem Kind. Und dann kommt aber auch umgedreht. Dann sagt die Mutti zu ihm, so, kriegt die Mutti jetzt auch ein Kistchen, jetzt will sie auch von seiner Liebe etwas haben. Und wisst ihr, die Gnade, das Wort Gnade kommt von einem mittelalterlichen Wort Genaden. Wenn man früher von den Bergen herabging ins Tal, sagte man nicht, wir gehen hinunter oder hinab, wir gehen Genaden. Es gibt noch ein altes Kirchenlied, die Sonne geht zu Gnaden. Die Leute können sich nichts vorstellen darunter, was das ist. Die Sonne geht zu Gnaden. Die geht hinab hinter den Horizont, sonst beweist das gar nicht. Die Sonne geht unter. Deshalb, Gnade ist das Herabneigen des Schöpfers zum Geschöpf, um die Bedürfnisse des Geschöpfes zu stillen. Damit sind aber die Bedürfnisse des Schöpfers nicht gestillt. Ein Bild, das uns gleich sei, will er machen. Und wenn es erscheinen wird, werden wir ihm gleich sein. Gott will von dir und mir dann auch was haben. Er will den Ertrag seiner Liebe genießen in unserer Liebe. Und dazu ist es nötig, dass er uns verherrlicht. Denn selbst wenn er uns begnadigt hat, können wir in dem Leib nie vor ihm stehen. Das wäre ja eine Schändung seiner Ehre und Majestät, wenn da so ein entlassener Zuchthäusler jetzt da stehen wollte und wollte vor dem Königsthron stehen und sagen, ich bin dein Sohn. Deshalb das Erste, was der Vater sagt, als der verlorene Sohn nach Hause kommt, bringe das beste Kleid her. Nicht nur ein Kleid, nicht nur ein neues Kleid, beste. Das ist der Vater sich schuldig. Deshalb, der Vater zieht uns das beste Kleid an, nicht nur ein neues Kleid. Wisst ihr, gibt so viele Gläubige, die reden immer nur von den Kleidern des Heils. Aber dass sie außer dem Rock der Gerechtigkeit auch das Gewand der Herrlichkeit bekommen, da denken sie gar nicht dran. Dass das eine zunächst einmal genügt und dass dann noch das andere kommt. Wir erwarten die Sohnschaft, die Erlösung des Leibes. Das war der Grund, warum wir seinerzeit, als wir unsere Zeitschrift aufs Neue begannen nach dem Krieg, ihr den Titel Gnade und Herrlichkeit geben. Gnade stillt unsere Bedürfnisse. Da neigt er sich zu uns, stillt unsere Bedürfnisse. Herrlichkeit, da erhebt er uns zu sich. Und wenn wir ihm dann gleich sind, dann ist er glückselig, gottselig darüber, dass wir ihm gleich sind, ein Bild, das uns gleich sei. Dem Vater gleich und dem Sohne. Vollkommen wie der Vater im Himmel. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel ist. Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wenn es erscheinen wird, werden wir ihm gleich sein. Das geht über alles, was ein Menschlein denken kann, hinaus. Denn um das zu wissen, da müssen wir eben gerade das sehen, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat. Diese Herrlichkeit ist so unbeschreiblich, dass Paulus von dem unausforschlichen Reichtum des Christus redet. Da will der Feind dich und mich betrügen. Warum denn? Er will uns mindestens immer dort zum Halten bringen, wo wir gerade sind. damit es nicht weitergeht. Deshalb sagt er, weißt du, so viel praktischer, du redest von Sünde, von Gerechtigkeit, du redest vom praktischen Wandel, nicht so viel von Herrlichkeit. Da wisst ihr ja doch nichts davon. Braucht ihr da in der Luft rum zu fantasieren, da seid ihr noch früh genug. Da kommt der Engel des Lichts. Weißt du, warum er das sagt? Wenn du und ich nichts heißer ersehnen, als dass wir wirklich verwandelt werden, dass wir nicht in diesem Zustand der Armseligkeit und Jammerseligkeit bleiben, gerade dann, wenn wir das ersehnen, und dann dürfen wir nicht daher gucken. Wenn ich mich selbst betrachte, dann wird mir Angst und Weh. Wenn ich auf Jesus achte, dann steige ich in die Höhe. Denn wir werden verwandelt, wodurch wir alle aber mit aufgedecktem Antlitz die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden hinein verwandelt in das gleiche Bild von einer Klarheit zur anderen. Ich habe so oft bezeugt, auch hier schon in den vergangenen Jahren, nicht nur sag mir, mit wem du umgehst, und ich will dir sagen, wer du bist, sondern sag mir, mit was du umgehst, und ich will dir sagen, was du wirst. Wer mit Mehl umgeht, wird weiß, und mit Ruß umgeht, wird schwarz, und wer mit Wasser umgeht, wird nass, und wer mit Schmutz umgeht, wird schmutzig. Wer mit der Welt umgeht, wird weltlich. Wer mit Brüdern umgeht, wird brüderlich, und wer mit dem Geist umgeht, wird geistlich, und wer mit Gott umgeht, wird göttlich. Wir alle aber mit aufgedecktem Antlitz die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden hineinverwandelt in dasselbe Bild. Wisst ihr, das ist noch was ganz anderes als kosmische Bestrahlung oder radioaktive Bestrahlung. Von dem Strahl der Herrlichkeit Gottes getroffen zu werden. Schon ein Moses, der die Herrlichkeit, nicht den Herrn selbst, sondern nur seine Herrlichkeit von hinten sehen durfte, dessen Angesicht leuchtete so, dass die Kinder Israel ihm gar nicht unverwandt ins Angesicht schauen konnten. Die haben dauernd blinzeln müssen. Dann haben sie gesagt, häng eine Decke vor dein Angesicht, sonst können wir dich überhaupt nicht mehr länger angucken. Wir aber tun nicht wie Moses, sondern wir alle mit aufgedecktem Antlitz die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden hineinverwandelt in dasselbe Bild. Deshalb reden wir von Herrlichkeit. Und deshalb sagt der Feind, die sind ja nicht praktisch. Die reden viel zu viel von Herrlichkeit. Wir wissen, warum er von der Praxis redet. Der sagt, wenn ich sie erst einmal so weit habe, dass sie wieder an ihre schmutzige Stiefel gucken, da strahlt ihr Herrlichkeit nicht, ihr Antlitz nicht. Denn das Wort Mensch, Anthropos, aus drei Wörtlein zusammengesetzt im Griechen, aus an, das heißt hinauf, aus trepo, heißt drehen oder wenden, und optomai, schauen, Optik, die Lehre vom Licht. Deshalb an, trepo, optomai, zusammen in Anthropos, ein hinaufgewandt Leuchtender, ein hinaufgewandt Strahlender. Denn dazu hat der Gott, der aus der Finsternis Licht leuchten hieß, in unsere Herzen, in deins und meins, hineingeleuchtet mit dem hellen Schein des Evangeliums, der Freudenbotschaft, damit auch von unserem Antlitz ihm die Herrlichkeit entgegenstrahle, die vom Angesicht Jesu Christi ihm jetzt schon entgegenleuchtet. Das ist der Einzige, der wirklich den Namen Mensch verdient, selbst der Mensch. Das war der Einzige, der wirklich die Herrlichkeit Gottes rein zurückgestrahlt hat, und das will Gott von dir und mir auch. Und das geht nur, wenn man nach oben sieht. Merken wir uns, als der erste Mensch, der hier auf dieser Erde geboren wurde, das war der Kain. Denn Adam und Eva waren nicht geboren, sondern erschaffen. Als der seinen Bruder dort ermordete, wir lesen, als er nur sah, wie Gott dessen Opfer gnädig ansah, da ergrimmte er, da verstellte sich seine Gebärde. Da lesen wir, er senkte sein Antlitz zur Erde. Wir alle aber mit aufgedecktem Antlitz die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Zu Menschen gehört es, dass wir die Herrlichkeit zurückstrahlen lassen, die von dort auf uns fällt. Deshalb schauen wir da hinein. Wenn wir einmal begriffen haben, Gott ist nicht nur dazu da, um uns aus der Patsche zu helfen. Und das ist der Grund für die meisten Bekehrungen. Die Menschen sind ich bekehrt, wenn ich nur meinen Lebensversicherungsschein habe, dass ich nicht in die Hölle komme. Gott muss bei den meisten seiner Kinder ein ganzes Leben lang trauernd nebendran stehen, weil selbst ihr Dank und ihre Liebe Egoismus sind. Nämlich, sie danken ihm nur, wir danken dir, weil du uns gerettet hast, weil du uns die Sünden vergeben hast. Das ist alles wahr, und wehe uns, wenn wir das nicht auch sagen. Aber wenn wir dort Schluss machen, Ihr sucht in der Schrift, weil ihr meinet, dass ihr das ewige Leben darin habt. Und sie ist es doch, die von mir zeugt, sagt der Herr. Ihr habt sie jetzt lang genug im Blick auf euch gelesen, jetzt lässt sie mal im Blick auf mich. Wisst ihr, da gilt es für uns alle, die wir Kinder Gottes sind, dass wir endlich einmal anfangen zu begreifen, dass Gott nicht nur geliebt werden will, weil wir einen Nutzen von ihm haben, sondern um seiner Größe willen, um seiner Person willen. Die Herrlichkeit Gottes ist so groß, dass wir nur auf die Knie fallen können. Ich hatte einen lieben Freund, einen Jugendfreund aus dem Siegerland, er war aus der Gemeinde Bischof Grundreben bei Freudenberg. Da hat einmal ein Bruder, dessen Name ich jetzt nicht nennen will, ums Jahr 1910 einen Vortrag gehalten bei Bruder Siebel über das Thema die Größe des dreieinigen Gottes. Nun, die meisten von euch, die wissen ja den Weg von Freudenberg bis Bischof Grundburg, Seifen darunter. Das sind so 5-6 Kilometer. Und da sagt er, da habe ich sonst eine Stunde gebraucht. Aber an dem Samstagabend, als wir da fertig waren nach dem Vortrag, die Größe des dreieinigen Gottes, da bin ich am Sonntag früh heimgekommen. Da stehen Lindenbäume an der Straße. Ich bin nur von einem bis an den anderen gekommen. Da bin ich in die Knie gefallen und habe geschrien, oh Gott, wie groß bist du. Er sagte, und wenn ich dann aufgestanden bin, bin nicht weitergekommen bis an den nächsten. In der Nacht habe ich an jedem Lindenbaum gekniet an der Chaussee, von da oben bis dorthin. Bin überzeugt, dass die Nacht für den bei Gott einen größeren Ertrag hatte, als wenn wir 20 Jahre lang winseln wegen unserer Unvollkommenheit. Meint ihr, das wäre das Wesentliche, das soll Demut sein? Wenn mein Junge, sagte gestern, meinethalben eine Fensterscheibe einwirft und er getraut nicht mehr an dem Haus vorbei und ich gehe hin und sage, ich ordne die Sache. Er sagt, Vater, ich habe es geschafft, nichts zu machen, dann ich sage, ich ordne die Sache. Gehe am nächsten Tag hin, die Leute haben das Fenster machen lassen, bei ihnen ist gestern eine Scheibe eingeworfen, ja. Es war mein Junge, was kostet denn die Scheibe? Aber wir haben sie machen lassen, 5 Mark. Wir haben sie 10 Mark. Ja, die kostet doch nur 5, haben wir gesagt. Ich will aber 10 geben, damit mein Junge hier vorbeigehen kann. Ja, wenn Sie das wollen. Gut. Dann nehmen Sie die 10 Mark. Ich gehe nach Hause und sage meinem Jungen, ich habe 10 Mark bezahlt. 5 hätte sie nur gekostet. Aber ich habe gesagt, ich will euch 10 geben, damit mein Bub wieder vorbeigehen kann. Da freut er sich, sagt der Vater, ich danke dir, dass du das gemacht hast. Jetzt getraue ich wieder vorbei. Am nächsten Tag kommt der Junge und sagt, Vater, wie ist denn das? Hast du mir auch das wirklich verziehen? Ja, freilich, du dummer Kerl, ich hätte doch sonst keine 10 Mark bezahlt, wenn es nur 5 kostet. Am nächsten Tag kommt er wieder, Vater, ist die Sache wirklich in Ordnung? Da guckst du ihn an und sagt, was fällt dir denn ein? Wenn ich doch sage, das ist in Ordnung und ich habe es doppelte bezahlt. Da ist die Sache in Ordnung, das merkt ihr jetzt. Am nächsten Tag kommt er wieder und sagt, Vater, ich komme immer nicht noch über den Kram weg. Wie ist denn das? Ist das wirklich jetzt in Ordnung? Das sage ich, und wenn du jetzt noch einmal kommst, dann kriegst du eine Ohrfeige. Und das meinen wir, das wäre für unseren Gott ein erhebendes Schauspiel, dass wir ihm nach 30 Jahren die alte Leier immer noch vorsingen, von damals nämlich, und du weißt ja, Vater, und das habe ich auch noch angestellt, und das halten die Leute für Demut, das ist Misstrauen. Denn ich sage meinem Jungen, unterstehe dich noch einmal, denn wenn du an dem, was ich dir jetzt 3 oder 4 Mal gesagt habe, noch zweifelst, dann machst du mich zum Lügner, das verbitte ich mir. Wisst ihr, unser Gott, der will endlich einmal das haben, dass du und ich mit ihm rechnen und nicht mehr mit uns. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorn ist. Und das Gewinsel um deine und meine Sünden, das verwandelt dich und mich kein Jota. Wir alle aber mit aufgedecktem Antlitz die Herrlichkeit des Herrn anschauend, werden hineinverwandelt in dasselbe Bild von einer Klarheit zur anderen. Deshalb, wer in Christo ist, der soll davon reden und davon zeugen. Ich vergesse, was da hinten ist. Wird es uns heute noch was nützen, wenn wir immer und immer wieder nur davon erzählen würden, wie wir ausgebombt würden und wie wir da unter unseren Trümmern lagen und wie das Wasser und das Feuer und alles über uns kamen. Und wir würden immer nur von Bunkern und von lauter so Sachen reden. Das würde uns nicht weiterbringen. Wir sind verpflichtet, endlich einmal wieder positiv eingestellt zu werden. Und nachdem Gott uns gerechtfertigt hat, haben wir keinerlei Recht, daran auch nur noch einen Zweifel zu hegen, weil jeder Zweifel ein Misstrauensantrag gegen Gott ist. Und nun, vielleicht sagst du, wie Paulus das, vielleicht kannst du mit Recht darauf hinweisen und sagst, ja, Paulus hat aber doch in Römer 7, 24 auch noch geschrieben, ich elender Mensch, wir werden nicht retten von diesem Todesleib. Da muss ich sagen, es wäre bedauerlich, wenn du und ich das nicht auch schon geschrien hätten. Aber Paulus blieb doch dabei auch nicht stehen, sondern er hat ja nach Römer 7 auch noch Römer 8 geschrieben und hat uns gewissermaßen gesagt, wenn du auch deinem alten Menschen nach in Römer 8 bist, in Römer 7 bist, deinem neuen nach bist du in Römer 8. Wir sind zu gleicher Zeit oft in Römer 7 und in Römer 8. Wesentlich ist, dass wir in Christus sind. Und dazu lasst mich, muss aber dann Schluss machen, lasst mich ein erklärendes Beispiel aber sagen, das ihr auch schon gehört habt. Es ist das Beispiel von den Zigeunern, das ich schon manches Mal erzählt habe, das aber heute von einer anderen Seite kommen soll. Ich habe schon manches Mal erzählt, dass mich so um die Jahrhundertwende rum, war damals Schüler und las eine Geschichte, dass mich die ganz besonders ergriffen hat. Da war etliche Jahrzehnte vorher in einem der kleinen deutschen Fürstentümer im Thüringischen etwas geschehen. Da hatte eine Zigeunerbande einen Straßenraub verübt. Die waren festgenommen worden und der Häuptling der Bande wurde zum Tode verurteilt. Seine Frau hat ein Gnadengesuch an den Fürsten gemacht, er hat das abgelehnt. Er hat gesagt, da muss mal ein Exempel statuiert werden. Dann wurde der Zigeuner hingerichtet. 14 Tage später war das kleine Sähnchen des Fürsten, das einzige Kind, ein einjähriger Junge, plötzlich verschwunden. Der Junge war mit seiner Amme im Schlosspark. Sie wollte einmal in das Schloss hineingehen, setzt den Jungen in das Wägelchen, in sein Korbwägelchen, gibt ihm seine Spielsachen und sie geht ins Schloss und als sie rauskommt, ist der Junge mitsamt den Spielsachen verschwunden. Das Korbwägel steht noch da, aber der Junge ist fort. Sie denkt, der ist rausgeklettert, ist rausgefallen. Sie hat erst gesucht, sie hat ihn nicht gefunden, sie hat die Dienerschaft alarmiert. Sie haben den Park abgesucht, das Schloss, er war nicht da. Da hat der Fürst noch die Polizei und dann auch noch die Soldaten alarmiert, die Garnison. Sie haben alles abgesucht, die Wälder ringsum. War nichts zu machen. Er war wie vom Erdboden verschwunden. 15 Jahre später ist dann irgendwo in einem deutschen Wald eine alte Zigeunermutter im Sterben gelegen. Da sagt sie ihrem 16-jährigen Sohn, ich spüre es, dass du sterben musst. Da will ich dir das Geheimnis deines Lebens sagen. Du bist nicht mein Sohn. Ich habe dich vor 15 Jahren in dem Schlosspark gestohlen, weil dein Vater meinen Mann hinrichten ließ, das Gnadengesuch abgelehnt hat. Aber nun, wo ich sterben muss, da drückt mich das so, jetzt will ich dir das doch sagen. Und hier, das sind die Kleidchen. In dem Päckchen findest du die Kleidchen, die du damals anhattest und deine Spielsachen. Auf deinen Kleidern sind noch die Fürstenkronen eingestickt. Und die Muttermale hattest du. Und wenn ich tot bin und du hast mich begraben, dann geh hin und bring die Sachen zurück. Da wird man dich an deiner Ähnlichkeiten, an den Muttermalen und an den Sachen, die du hast, und an den Umständen, unter denen ich dich schraubte, da wird man erkennen, dass du es bist. Das hat er auch gemacht. Als er zurückkam, als er sie begraben hatte und kam, machte er sich auf und ging in das Schloss, ging in die Richtung auf das Schloss seines Vaters zu. Und als er dort ankam, dann hat sich herausgestellt, das ist er. Da hat alles gestimmt. Da hat ihn sein Vater sofort als Sohn anerkannt wieder. In dem Augenblick, da war er in alle Rechte wieder eingesetzt. Aber sein Benehmen war so unfürstlich wie möglich. Die meisten von euch, die haben die Geschichte ja schon gehört. Ich habe es manches Mal schon gesagt, ich weiß nicht mehr alle Einzelheiten, aber nur das weiß ich, dass er zum Beispiel eine Zigeunermanie sich nicht abgewöhnen konnte. Wo er ging im Schloss, hat er überall hingespuckt, auf die Teppiche oder sonst wo. Das war also nicht sehr aristokratisch. Was hat sein Vater gemacht? Da hat ihn nicht verhauen. Da hat einen weißen Haushofmeister gehabt, dem hat er die Erziehung übertragen. Und dieser Haushofmeister, dieser fürstliche Erzieher, da hat dann jedes Mal, wenn der Junge wieder sowas machte, nicht gesagt, du lumpischer Zigeuner. Der hat immer nur gesagt, Hoheit sind ein Fürstensohn. Wenn er wieder hingespuckt hat, Hoheit sind ein Fürstensohn. Da hat ihn so lange dran erinnert an das, was er ist, bis der sich geschämt hat und hat es gelassen. Der hat gemerkt, hier drin kann ich mich nicht so benehmen wie da draußen im Wald. Wenn du und ich gläubig werden, von dem Tage an sind wir in die Stellung eines Gottessohnes. Ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben, Galater 3, 26. Oder so viele vom Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Haben wir ja gelesen, Römer 8, 14. Die gesamte Schöpfung, die gesamte Kreatur wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Es gibt im Neuen Testament eine ganze Reihe von Stellen, die uns da so klar und unmissverständlich sagen. Oder wir haben den Geist der Sohnschaft. Weil ihr aber Söhne seid, Galater 4, von 4 bis 7, so hat auch Gott den Geist seines Sohnes, den Geist der Sohnschaft in eure Herzen gegeben. Aber das mag genügen, diese Stellen. Dem Augenblick, in dem wir gläubig werden, sind wir nicht nur Fürstensöhne wie der dort. Hoheit sind ein Fürstensohn, da sind wir Gottes Söhne. Und was machen wir jetzt? Da benehmen wir uns oft noch so weltlich und nicht göttlich, dass unser Haushofmeister, ich gebrauche das Wort in heiliger Scheu, dass der Heilige Geist, der uns nun leitet, dass der dauernd uns irgend so was sagen muss. Aber das sagt er nicht mehr, lumpiger Zigeuner, sondern dann sagt er, weißt du nicht, dass du ein Kind Gottes bist? Dass noch mehr wie Hoheit sind ein Fürstensohn. Und da gibt es für uns etwas zu erkennen, dass man als ein Heiliger sich benimmt wie ein Sünder. Denn der Leib ist tot der Sünde wegen. In meinen Gliedern herrscht ein anderes Gesetz. Das ist dem Gesetz Gottes nicht untertan. Ich kann da nur Vollmacht bekommen und kann herrschen im Leben durch die Übermacht der Gnade, königlich herrschen. Aber ich muss sagen, der Leib, der ist noch tot der Sünde wegen. Und nun, was machen wir? Wisst ihr, und da kann uns aus Römer 8 viel klar werden. Da merken wir, wie zum Beispiel sagen, wir haben jetzt wieder einmal gesündigt. Es hätte nicht vorkommen sollen. Dann muss der Haushofmeister, der Rechtsanwalt, der Fürsprecher, der Parakletos, der muss mit zwei Seiten reden. Mit wem? Mit dem Vater und mit uns. Mit dem Vater und mit den Kindern. Und was meint ihr, wie oft macht dort bei dem Fürstensohn, der vorher so lang als Zigeuner draus herumgezogen ist, was meint ihr, wie oft macht dieser Haushofmeister mit dem Fürstensohn geredet haben? Und wie oft macht er mit dem Vater geredet haben? Und da fangen wir an zu begreifen, was es heißt. Und wenn wir dann wieder versagt haben und nicht mehr wissen, was soll es denn werden? Noch nicht einmal wissen, wie es sich zu bitten gebiert. Dann kommt der Haushofmeister und redet mit dem Vater und sagt, ich glaube, wir müssen das und das mit ihm machen. Da redet wer? Der Geist selbst, der nimmt sich mit unaussprechlichen Seufzen unserer Schwachheit an. Der redet mit dem Vater. Was meinst du, wo du und ich schon hingekommen wären, wenn dieser göttliche Haushofmeister nicht immer wieder mit dem Vater reden würde über das, was mit dir und mir jetzt endlich einmal geschehen muss? Und dann redet er nicht nur mit dem Vater, sondern auch mit wem? So viele aber vom Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Wisst ihr, das ist der Punkt hauptsächlich, warum ich das heute erzähle. Bei anderer Gelegenheit habe ich den Punkt der Rechtfertigung erzählt, dass wir endlich mal festhalten können, und wenn ich auch noch auf die Teppiche spucke oder sonst was Ungezogenes, Unflätiges mache, Unanständiges tue, ein Königssohn bin ich doch. Da wollte ich aber nun eins sehen, und da kommen wir gerade jetzt an die Stellen, die wir lasen. Wer will wieder Gottes auserwählte Anklage erheben? Was meint ihr, wenn der Fürst mit seinem Sohn, der mal bei den Zigeunern war, jetzt durch die Stadt reitet oder in seiner, wie es früher üblich war, in seiner Prachtkarosse da durch die Stadt fährt? Wenn da so ein paar Leute, so ein paar Ungezogene sagen, hey, guck mal, da kommt ja der Zigeuner. Was meint er, mit wem dies zu tun bekäme? Da wird der Fürst allermindestens die zwei Soldaten, die hinten auf der Karosse sitzen, beordern und wird es sagen, steigt mal ab. Er wird sagen, Kutscher, halt mal, dann wird er denen sagen, steigt mal ab, holt mal den Kerl da drüben, der wird 14 Tage eingesperrt. Oder sonst etwas. Wenn der Fürst gesagt hat, das ist mein Sohn, dann ist das ein Fürstensohn. Dann wollen wir den sehen, der sagt, das sind Zigeuner. Wenn wir einmal anfangen zu begreifen, dass der Gott, der seines eigenen Sohnes nicht geschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben, dass der Gott, der uns gerechtfertigt hat, der sagt, für all das, was der angestellt hat, komme ich auf. Zahl nicht nur die eingeschlagenen Fensterscheiben oder sonst was. Wenn der gestohlen oder betrogen hat oder sonst was, mache ich alles gut. Und die Leute, die kommen und sagen, wie der noch Zigeuner war, wie der noch im Wald war, da hat er mal bei uns einen Huhn gestohlen oder sonst was. So was kostet der Sohn? 3 Mark. Hier hast du 100 Mark, aber zieh ab. Was meint ihr, er will Vater, Mutter, Brüder, Schwestern, Äcker, Häuser, Geld hundertfältig wiedererstatten? Wollen wir es nicht endlich mal unserem Gott zutrauen, dass von da an, wo wir ihm unser armes Leben übergaben und er hat gesagt, du bist mein Sohn, dass da jeder, der uns antastet, nicht den Sohn antastet, den Vater. Man kann Eltern nicht schlimmer beleidigen als in ihren Kindern. Ihr braucht nur mal zu sagen, na, die haben aber eine Sorte Kerle da, eine Sorte Kinder. Da seid ihr aber nicht nur bei den Kindern unten durch, sondern bei den Alten auch. Und da glaubt ihr, man könnte Gottes auch Apfel antasten. Wer euch antastet, tastet meinen auch Apfel an. Nachdem er uns gerechtfertigt hat, wer will da überhaupt wieder Gottes Auserwählte noch eine Anklage vorbringen? Der Satan soll sich nur mal unterstehen und soll zu Gott kommen und soll sagen, das sind doch lauter Zigeuner. Da wird er seine Ernte für diese Saat bekommen. Wisst ihr, wenn uns am Ende eines alten Jahres und am Anfang eines neuen etwas das Herz weit, still, froh machen kann, dann ist es nicht nur das. Ach, man müsste den ganzen Zusammenhang anfangen von Römer 8,1. Keinerlei Verdammnis denen, die in Christo Jesus sind. Oder Römer 8,28. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Das ganze All wirkt zusammen zum Guten für sie. So hat er es in seinem Vorsatz vor Grundlegung der Welt beschlossen. Nun hat er sie reingestellt. Das funktioniert für uns. Das ganze All muss sich richten nach dem, dass Gott mit uns einen Plan hat und den will er mit uns fertigbringen. Und da muss alles uns dienen. Wisst ihr, wir müssen einmal wie ein Abraham anfangen und zu sagen, ich, mein erstorbener Leib, der Sarah, alles aus, nichts. Aber das interessiert mich jetzt auch gar nicht, sondern mich interessiert was anderes, dass der, der sich selbst nicht verleugnen kann, auch dann noch treu bleibt, wenn wir untreu sind. Und an seiner Treue gibt es nie einen Zweifel. Die Treue Gottes ist die einzige Grundlage für deinen und meinen Frieden. Nur weil Gott sich selber treu bleibt, kann ich ruhig sein. Sonst müsste ich dauernd Angst haben, es kann doch noch schief gehen. Aber Gott kann sich selbst nicht verleugnen. Und wenn er dich und mich nach dem Vorsatz berufen hat, seine Gnadengaben und Berufungen sind unbereubar. Meint ihr, dass der Fürst, wenn sein Sohn 3-4 Wochen zu Hause ist und er hat noch Zigeunermanieren, dass er denkt nachher, ach, der Kerl wäre doch besser im Wald geblieben. Ich glaube, ich muss ihn wieder enterben. Meint ihr, dass der Fürst das macht? Der ist froh, dass er den hat. Kommt nie in Frage. Gottes Gnadengaben und Berufungen sind unbereubar. Dass du und ich den Ruf des Evangeliums hörten, das ist ein Grund, dass wir ihm, solange wir leben, danken. Immer wieder sagen, unbereubar. Du nimmst nichts zurück. Niemand kann mich aus deiner Hand reißen. Und dich selber reut's nie. Was ist das für eine Gnade? Ja, wir wollten ihr sonst still und froh werden. Gibt Menschen, die machen immer so, wisst ihr, kleines Beispiel. Als dort Moses in Ägypten sagte, streich das Blut an die Pfosten. Und wer das gestrichen hat, kann ruhig die Nacht schlafen. Der kann ruhig sein. Passiert nichts. Die anderen da draußen, denen passiert was. Was meint ihr, wenn da Israeliten da waren, die jetzt zwar das Blut gestrichen haben und haben gesagt, machen muss man es ja mal, aber ob es funktioniert? Und die ganze Nacht haben sie so da gesessen. Am nächsten Morgen war ihnen nichts passiert. Und die anderen, die Nacht mit Ruhe und Dankbarkeit durchgebracht hatten, denen war auch nichts passiert. Nur hatten sich die Angsthasen um ihre schöne Nacht gebracht, nicht wahr? Das ist das, was wir machen, dass wir uns durch unser Misstrauen um den Ertrag des Erlösungswerkes bringen. Geschehen ist doch für uns. Das wollen wir ihm doch endlich einmal zutrauen. Es reut ihn nie. Meinen Vater reut nichts. Der hat sich alles so überlegt, bei dem ist alles so vollkommen. Der braucht keine Maßnahmen zurückzunehmen. Wenn er mich gerufen hat, seine Gnadengaben und Berufungen sind unbereubar. Nie wird es dich reuen, dass du mich gerufen hast. Meint ihr nicht, dass das ein Ausgangspunkt ist, auch für das Jahr 1955? Nie wird es ihn gereuen. Und deshalb hat er, weil er weiß, reut mich nie, deshalb hat er alles so um dich und mich rumgestellt, auch für das Jahr 55. Das war am 31. Dezember 55, so der Herr will und wir leben, dann noch sagen dürfen. Er hat es alles wohl bedacht und alles recht gemacht. Gebt unserem Gott die Ehre. Und nun, der Herr möchte uns schenken, dass auch aus unseren Herzen endlich etwas von dem Dankopfer und Weihrauch aufsteigt, auf den er wartet. Solche, die ihn bitten, gibt's genug. Solche, die ihm danken, noch viel weniger. Gibt's viel weniger. Aber solche, die ihn anbeten, gibt so wenige, dass er sie suchen muss. Die ihn anbeten müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten, weil er nämlich Geist ist. Und Gott sucht solche als seine Anbeter. Gibt wenige. Deshalb wollen wir anbeten. Amen.